Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können, um anzubeten, uns Gott zu weihen, ihn darum zu bitten, dass er uns segnet. Wie er alles segnete, die er selber gerufen, begnadigt, denen er Verheißungen gab und mit ihnen war alle Tage ihres Lebens, um sie zu behüten und das Wort, das er ihnen gab, zu erfüllen. Gott wacht ja über seinem Wort, nicht im luftleeren Raum, sondern da, wo Menschen es im Glauben aufgenommen, wo sie bereit sind, zur Verfügung zu stehen, damit er es auf Erden erfüllen kann. Wir haben die Zeit, in der wir leben, sicher zum großen Teil begriffen, haben verstanden, worum es Gott jetzt geht. Und wir haben betont, dass wir nicht in anderen Zeiten leben, sondern in einer ganz besonderen Zeit. In einer Zeit, die so ernst ist wie keine andere. Eine Zeit, die mit so viel Gegensätzen und mit so vielen Dingen konfrontiert wird wie keine andere. Eine Zeit, in der Menschen es so schwer haben, wie noch nie zuvor, den Weg Gottes zu finden und zu erkennen, was Wahrheit ist. Jeder behauptet, die Wahrheit zu haben. Jeder behauptet, Gott zu dienen und zu folgen. Es sind so viele Stimmen, die laut geworden sind. Mitten unter all dem hat Gott sein Volk. Und die Seinen hören auf seine Stimme. Und seine Stimme ist sein Wort. Nicht meine und deine Deutung über sein Wort, sondern sein Wort, das an uns in Klarheit und Wahrheit gerichtet worden ist. Mir geht der gestrige Abend noch nach. Es ist etwas Wunderbares, zum Volke Gottes zu gehören, aber mit einer Verantwortung verbunden, und der Herr zieht zur Rechenschaft und möchte, dass wir ihm glauben, vertrauen und auch gehorsam sind. Der Segen Gottes liegt auf dem Gehorsam. Und wenn Paulus in Römer 16 schreibt, um Glaubensgehorsam unter allen Heidenvölkern zu wirken, dann liegt da etwas Großes drin. Nicht nur Glauben, sondern Glaubensgehorsam. Der Gehorsam muss ja irgendjemandem gegenüber sein. Und in diesem Falle muss er Gott gegenüber sein. Gehorsam Gott gegenüber bedeutet, seinem Worte nachzukommen. Wenn meine Kinder mir gehorsam sind, dann tun sie, was ich ihnen gesagt habe. Und dasselbe ist bei Gott und mit uns. Wenn wir tun, was er uns gesagt hat, dann sind wir ihm gehorsam. Und es heißt, erweiset euch als gehorsame Gotteskinder und gestaltet euren Wandel nicht nach der Weise dieser Welt. Und Gott will uns dazu erziehen, dass wir gehorsam werden, damit sein Segen, auf diesem Gehorsam ruhen kann. Wir haben schon wieder Herrliches gehört und ich muss darüber nachdenken, gerade wie David. Durch die verschiedensten Situationen in seinem Leben ging. Aber immer kam er vor Gott. Ob er klagte, ob er jauchzte, ob er weinte und wehklagte, ob er frohlockte und jubelte, immer hat er sich Gott gestellt. Wenn man die Psalmen liest, das ist ja ein Querschnitt des gesamten Lebens, wie wir es alle mehr oder weniger durchzumachen haben. Immer kam er vor Gott und wusste, wenn er in sein Heiligtum kommt und seinen Namen anruft, dann wird der Herr antworten. Wir haben es in einer der Predigten gehört, der Herr hat versprochen zu antworten. Er hat nur nicht gesagt, wann. Und es kann passieren, dass wir Gott eine Zeit setzen und sagen, Herr, innerhalb dieser und dieser Zeit müsstest du antworten. Wenn das nicht geschieht, dann weiß ich nicht. Und Gott kümmert sich herzlich wenig um unsere Zeiteinteilung. Aber er kümmert sich sehr viel um uns. Und wir müssen erkennen, dass wir Gott nicht sagen können, wann er was tun soll, sondern glauben, dass er es tun wird, weil er es verheißen hat. Und so ersparen wir uns manchen Kummer, den wir uns selber machen, und manche Enttäuschung, die wir uns selber vorprogrammiert haben. Wir haben nur so viele Enttäuschungen, wie wir selber in unser Programm mit hineingenommen haben, nicht mehr und nicht weniger. Gott hat uns noch nicht enttäuscht, kein einziges Mal. Aber wir selber haben dafür gesorgt, dass mancherlei diese Dinge waren. Aber all diese Dinge haben wir selber vorprogrammiert. Und das ist ja nun eben durch die Technik der heutigen Zeit, durch die Computer. Und das überträgt sich ja auch, ich rede im Aberwitz, auch auf die Gläubigen, auf mich und auf dich. Wollen wir zu der alten Zeit zurückkehren, wo Menschen dem Herrn ein uneingeschränktes Vertrauen entgegenbrachten, wo sie keine Zeiten setzten, sondern Gott den Glauben entgegenbrachten und wussten, dass er es wohl machen wird. Hier haben wir gelesen, wohl denen, die da wohnen in deinem Haus, dich alle Zeit preisen. Dahinter steht das Wort Sela. Und jedes Mal, wenn dieses Wort steht, war eine Pause. Menschen gingen in sich. Sie hörten auf. Sie blieben bei diesem Gedanken stehen. Und ich meine, auch wir können dabei stehen bleiben. Wenn wir im Neuen Testament lesen, im Hebräerbrief, dann steht's wohl in Kapitel 3, Vers 6. Und sein Haus sind wir. Und sein Haus sind wir. Gott hat eine Wohnstätte auf Erden. Er hat ein Haus. Und in 1. Timotheus 3, Vers 15 steht, damit du weißt, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat, welches da ist, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Ihr wisst ja, David hatte eine große Sehnsucht in seinem Herzen, Gott ein Haus zu bauen. Und wisst ihr, weshalb und wozu? Wer von euch weiß, weshalb David in seinem Herzen ein solch tiefes Verlangen hatte, Gott ein Haus zu bauen? Wer weiß den Grund, die Ursache, weshalb er es tun wollte? Er hat es selber gesagt und erklärt. Um der Bundeslade eine Stätte zu geben, wo sie bleiben kann, um nicht hin und her getragen zu werden, sondern einen Ort. Und dann sagt er, wo selbst deine Fußsohlen sein werden. Da, wo die Bundeslade war, da war Gott. Ob bei Edom, wie all diese Leute geheißen haben, wo immer die Bundeslade hingebracht wurde, ob es Jebusiter waren oder wer, überall hat man daselbst die Gegenwart Gottes erlebt. Und was war in der Bundeslade? Das Wort des Herrn. Und wir mögen heute sagen, es war ja trotzdem ein toter Buchstabe, denn der Buchstabe war auf Tafeln eingegraben oder auf Ziegenhäute geschrieben, damals Pergament genannt. Wenn wir da ein wenig weitergehen, dann müssen wir sagen, auch wenn Gottes Wort niedergeschrieben wurde und aussieht, als sei es ein toter Buchstabe, so bleibt es dennoch vor Gott lebendig und gültig. Und wie Paulus es im Hebräerbrief schreibt, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Gott ist an sein Wort gebunden. Da, wo sein Wort ist, da ist er. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wir alle sollen ja ein Tempel Gottes sein. Und die Schrift sagt, der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wozu sollte der Tempel sein? Wir haben es schon gesagt, um dem Herrn einen Platz einzuräumen, um die Bundeslade daselbst hinzutragen. Und als die Bundeslade auf ihren Platz gestellt wurde, trat Salomo nach draußen, erhob seine Hände auf dem Pflaster und kniete nieder und rief den Gott des Himmels an. Und die Herrlichkeit Gottes erfüllte das Haus. Wann wird die Herrlichkeit Gottes dich und mich erfüllen und die neutestamentliche Gemeinde wieder dahin bringen, dass sie etwas zum Ruhm und zum Lobpreis seiner Herrlichkeit ist? Wenn das Wort Gottes in dein und mein Herz hineingelegt wurde, wenn du und ich zu einer solchen Bundeslade werden, in der Gottes Wort sein kann, dann wird Gott daselbst herunterkommen und sein Wort, das wir tragen, bestätigen. Und ich meine, diese Zeit ist jetzt gekommen, um die Trennung vorzunehmen zwischen allem, was von Menschen kommt, und zwischen dem, was von Gott kommt. Wir haben es begriffen, dass dieses eine besondere Zeit ist, insofern, dass Gott eine Scheidung vollzieht. Und der Prophet Jesaja war's wohl, hat es ausgesprochen: Was hat der Weizen mit dem Stroh zu tun? Ich habe es im Rundbrief eigentlich ursprünglich auch noch drin gehabt, Und jetzt nur noch diesen Teil, was hat das Wort mit den Deutungen zu tun? Wir haben begriffen, dass die Mischung vor Gott nicht bestehen kann, dass unechte Kinder gezeugt werden und hervorkommen, die nicht auf Gott hören, die sich nichts sagen lassen, dem Starrsinn ihres eigenen Herzens dahingehen. Genau wie es bei Ismael war, ein wilder Mensch, obwohl Abraham zum Vater, aber ohne Verheißung, ein wilder Mensch. Er konnte nicht gezähmt werden. So ist es mit allen, die sich nicht unter das Wort der göttlichen Verheißung stellen. Sie gehen dahin und Gott kann mit ihnen nicht reden. Wohl denen, die da wohnen in deinem Hause, dich alle Zeit preisen. Das ist unser Wunsch, unser Verlangen. Man könnte ja alles noch einmal lesen und oft lesen. Meine Seele hat sich gesehnt, ja geschmachtet nach deinen Vorhöfen, o Herr. Diese Sehnsucht in uns nach der Offenbarung Gottes muss so groß werden, dass sie zum Ausdruck kommt. Ja, dass wir es nicht mehr ertragen können, weil Gott sich noch nicht so offenbart, wie es in dieser Bibel geschrieben steht. Und wenn ich manchmal für mich allein bin, ich habe ja über meiner Theke dort, ich meine nicht Trink, sondern eine Theke, auf der oder über der die Lampen hängen, und da liegt die ganz alte Bibel, gut 300 Jahre alt. Und da lese ich dann unter der Erleuchtung dieses Lichtes oft genug bis in die Nacht hinein. Und ich sage manchmal, Herr, mein Gott, alles das, was hier berichtet wurde, ist wahr. Und du bist heute noch derselbe. Du hast dir ein lebendiges Zeugnis auf Erden gestiftet und zurückgelassen. Und du hast jetzt noch Menschen, die du gebrauchen könntest, um dasselbe, was du damals getan hast, wieder zu tun. Dir, o Gott, ist es etwas Leichtes, noch einmal zu tun, was du damals getan hast. Ich möchte nur kurz einige Worte lesen. Vielleicht wird Udo Ross heute auch noch etwas sagen. Wir sind ja so dankbar, dass wir immer noch zusammenkommen können, uns auferbauen dürfen im Glauben vor dem Angesicht Gottes. Und jede Versammlung, jedes Wort, das wir lesen, hat etwas Aufbauendes in sich, auch wenn Gott manchmal den Hammer herunterlassen muss, um einiges zu zerschlagen, aber niemals um dich und mich zu zerschlagen, sondern höchstens das, was du und ich fahren lassen müssen, was wir preiszugeben haben, darauf mag der Hammer Gottes getrost herabkommen, aber niemals auf dich und niemals auf mich. Gott hat keine Freude daran, um uns Leid zuzufügen. Gott will, dass es uns wohl ergehe. Das ist schon an Theophilus geschrieben worden, durch Paulus in dem kurzen Brief. Aber die Dinge, die ein Hindernis bilden vor Gott, für dich und mich, für dein und mein Glaubensleben, für dein und mein geistliches Wachstum, auf die komme der Hammer Gottes, an die werde das Schwert gelegt oder das Winzermesser um abzuschneiden. Wir sind ja belehrt worden in dieser Zeit wie nie zuvor. Obwohl mir genau bewusst ist, dass alle, die schon länger gläubig sind, werden die Zeit, in der sie zum Glauben gekommen sind, bis ans Ende, als die größte, als die herrlichste, als die wichtigste festhalten. Es gibt keinen Menschen, der Gott wahrhaftig erlebt hat, der noch einmal in seinem ganzen Leben einen Zeitabschnitt haben wird, der über den des Anfangs hinaus geht. Es sei denn, dass Gott uns klar machen kann, dass das Ende genauso wichtig sein kann, wie der Anfang war. Aber wir alle, und besonders je älter wir werden, umso mehr greifen wir auf die Anfänge zurück. Und Gott könnte heute Tote auferwecken. Wir würden von dem sprechen, was damals war, weil wir es so frisch erlebt haben. Wir sind zum Glauben gekommen. Das Wort wurde uns neu. Die Gnade hat uns ergriffen. Wir kamen in das Reich Gottes hinein. Und deshalb sind uns die Zeiten, die wir damals erlebt haben, so in Fleisch und Blut übergegangen. Aber Gott tut ja weiterhin Großes, vielleicht noch Größeres, als er damals getan hat. Und ich hoffe, dass wir es alle miterleben und auch so sehen werden. Was die Belehrung betrifft, so hat schon Mose ein ganz besonderes Wort ausgesprochen am Ende seiner irdischen Pilgerreise. Hier heißt es in 5. Mose 32, horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden, und die Erde vernehme die Worte meines Mundes. Wie Regen ergieße sich meine Belehrung, wie Tau riesle meine Rede, wie Regen schauer auf junges Grün und wie Regentropfen auf Pflanzen. Denn den Namen des Herrn will ich verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist ein Fels, vollkommen ist sein Tun. Denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und wahrhaftig ist er. Soweit dieses teure Wort Gottes. Wir haben es gemerkt in den letzten Tagen, wie wohltuend Regen ist auf dürres Land. Welch eine Erfrischung, welch eine Belebung. Ja, es ist notwendig, dass Regen komme. Hier sagt der Prophet Gottes, wie Regen ergieße sich meine Belehrung, wie Tau riesle meine Rede, wie Regen schauer auf junges Grün und wie Regentropfen auf Pflanzen. Eine Belehrung ist nicht nur leere Worte bringen. Eine Belehrung, die von Gott kommt, bedeutet, von Gott getränkt zu werden, unter dem Tau des Allmächtigen zu sitzen und dass die Feuchtigkeit das Wort begleite, damit der Keim, der ja in der Saat ist, hervorkommen kann. Bei Gott gibt es weder leere noch trockene Worte. Bei Gott ist jedes Wort voll und deshalb ein volles Evangelium, und das Wort wird begleitet durch den Geist, damit es lebendig gemacht wird. Wenn man die Propheten und die Apostel betrachtet, in welch einer göttlichen Weisheit sie das Wort gebracht, geschrieben haben, dann können wir nur staunen. Für Menschen, die den Verstand benutzen, mag manches kompliziert sein. Für diejenigen, die durch den Geist geleitet werden, ist nichts kompliziert, sondern alles ganz klar. Jakobus schreibt in seinem Brief in Kapitel 3, Vers 1, dringt euch nicht, um zu lehren, meine Brüder, bedenkt wohl, dass wir ein umso strengeres Urteil empfangen werden. Wenn wir die göttliche Belehrung, die in dieser Zeit ergangen ist, auf den Leuchter stellen, dann sind wir uns dessen bewusst, was an Verantwortung vor Gott damit zusammenhängt. Es gibt Lehrer, die lehren ohne Gott. Und sie lehren, was sie wollen. Aber Gott hat gesetzt in die Gemeinde Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Und wenn wir zur Gemeinde Gottes gehören, dann werden diese Dienste uns ansprechen. Dann werden sie uns das bedeuten, wozu Gott sie gesetzt hat. Und noch steht geschrieben, dass Gott diese Dienste gesetzt hat, um die Heiligen zuzubereiten, um sie tüchtig zu machen. Weshalb betonen wir den prophetischen Dienst? Weshalb legen wir solch einen großen Wert auf die göttliche Belehrung? Doch nicht, weil wir Lust dazu hätten. Doch nicht, um Menschen zu kränken, sondern um hervorzuheben, dass Gott zu seinem Worte steht und dass es noch heute gilt und dass nicht nur Menschen da sind, die von sich aus über Gott reden, sondern dass er Werkzeuge hatte, durch die er selber reden konnte. Und wir haben diesen Unterschied durch die Gnade Gottes erkannt. Über Gott können viele reden. Jeder Priester, jeder Prediger, jeder Evangelist, jeder kann doch über Gott sagen, was er will. Aber wer ist es, durch den Gott selber zu uns reden kann? Das ist doch die Sache, um die es geht. Und Paulus hat damals ja geschrieben, dass ihr das Wort, das wir euch verkündigt haben, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort aufgenommen habt, welches es auch in der Tat ist. Und darauf kommt es an in diesen Tagen, Menschenworte vom Worte Gottes zu unterscheiden. Und manchmal haben wir die Dinge schon so oft und so lange gehört, dass wir sie als Gottes Wort ansehen. Aber eine Sache, die hunderte von Jahren gelehrt oder betont wird, die wird damit nicht automatisch schon zum Worte Gottes, sondern Gottes Wort ist und bleibt das, was in der Bibel geschrieben steht. Und alles andere muss mit diesem Worte geprüft werden. Und der Herr wird sicherlich Gnade schenken, dass es recht aufgenommen wird. Vorgestern haben wir ein Wort in der Bibel gelesen und irgendwie kam mir der Gedanke, dass manchmal tatsächlich etwas gesagt worden ist, über das Menschen vielleicht nicht auf Anhieb hinwegkommen. Ich lese euch mal zunächst ein anderes Wort, ehe ich das vorlese, und zwar aus Lukas. Lukas, dem 12. Kapitel. Lukas, Kapitel 12. Hier steht, in Vers 20. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht fordert man dir deine Seele ab. Dieses Wort ging mir irgendwie zu Herzen. Der Herr sagte in der Bergpredigt, wer zu jemandem sagt, du Narr, der ist des Feuers der Hölle schuldig. Und hier sagt er es selber. Es heißt wörtlich, aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Wenn wir dazu Matthäus 5 aufschlagen, da heißt es in Vers 22, ich dagegen sage euch, wer seinem Bruder auch nur zürnt, der soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder Dummkopf sagt, soll dem Hohen Rat verfallen sein. Und wer du Narr zu ihm sagt, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Das hat unser Herr in der weltweit bekannten Bergpredigt gesagt. Hier steht, aber Gott sprach zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dir deine Seele abfordern. Wem wird dann das gehören, was du aufgespeichert hast? So geht es jedem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ich habe die Anmerkung gelesen, darin heißt es, der seinen Reichtum nicht in den Dienst Gottes stellt. Nun, es gibt eben Leute, die leben für Gott mit Worten in der Tat nicht. Aber merkt, worum es hier geht. In Matthäus Kapitel 5 geht es um den Begriff Bruder, nicht um den Begriff eines Gottlosen, nicht um den Begriff eines Menschen, der zur Hölle hinunterfährt, sondern um einen Bruder in Christo, um einen Erlösten, der nicht hinunter, sondern der hinaufgenommen wird. Hier in Lukas 12 geht es um einen Menschen, der für sich gelebt hat, der an Gott nicht dachte, der hinunterzufahren hat. Heute wird man noch deine Seele von dir fordern. Ein solcher Mensch war ein Narr und deshalb konnte er so angesprochen werden. Hier wird gesagt, ich möchte das Wort Bruder betonen, damit ihr wisst, dass es steht, Vers 22, ich dagegen sage euch, wer seinem Bruder auch nur zürnt, der soll dem Gericht verfallen sein. Stellt euch mal vor, wie viel wird heute gezürnt, nachgetragen. Was alles ist da? Und trotzdem rühmt man sich der Gnade des Herrn. Aber da, wo die Gnade des Herrn ist, da ist Vergebung, denn das Wort Gnade spricht ja von Begnadigung. Und wo Begnadigung ist, da ist auch Vergebung. Weiter heißt es, und wer seinem Bruder Dummkopf sagt, soll dem Hohen Rat verfallen sein. Und wer du Narr zu ihm sagt, soll der Feuerhölle schuldig sein. Seht ihr, so weise ist Gott. Wenn es Ungläubige lesen würden, die könnten sagen, ja, hier steht es so und da steht es anders. Wichtig ist immer, dass wir den genauen Zusammenhang lesen und zu Herzen nehmen. Denn Gott will uns belehren. Und wir könnten zum Beispiel das Wort Gesetz nehmen und wissen, was darüber alles gesagt wird. Und es gibt keinen Menschen unter der Sonne, der all die Aussprüche auf einen Nenner bringen könnte. Aber Gott vermag es zu tun. An einer Stelle steht, Christus ist des Gesetzes Ende. Auf der einen, die ich gerade vor mir habe, steht, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird vom Gesetz nicht ein einziges Strichlein oder Jota vergehen, bis alles in Erfüllung gegangen ist. Weiter. Wer also eines von diesen Geboten, und wäre es das Geringste, auflöst und die Menschen demgemäß lehrt, der wird der Geringste im Himmelreich heißen. Wer sie aber tut und die Menschen so lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Wenn ich dazu den Galaterbrief aufschlagen würde und manche anderen Stellen, dann wüssten wir vielleicht im Moment nicht ein und aus. Und trotzdem hat alles seine hundertprozentige Richtigkeit. Aber es unterwindet sich nicht, jeder Lehrer zu sein. Als erstes müssen wir von Gott gelehrt worden sein. Uns muss der Zugang zum Worte Gottes geschenkt worden sein. Und das kommt nicht aus uns, das kommt vom Herrn allein. Im Johannesevangelium, im 6. Kapitel, stehen ja die alttestamentlichen Worte aus dem Propheten Jesaja von unserem Herrn wiedergegeben. In Vers 45, hier heißt es, es steht ja bei den Propheten geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Das ist göttliche Belehrung. Nicht in Worten allein, sondern durch göttliche Belehrung kommen wir zu Jesus Christus. Er ist ja die Offenbarung Gottes im Fleische. Und ich habe es oft genug gesagt, Gott hat durch die Propheten gesprochen. Aber wer Moses sah, sah Moses. Und wer Abraham hörte, hörte Abraham. Und wer Petrus sah, sah Petrus. Und wer Paulus, der sah Paulus. Aber wer Jesus Christus mit von Gott gesalbten Augen sah, der sah das Fleisch gewordene Wort. Er sah Gott geoffenbart in Menschengestalt. Wie wichtig ist deshalb dieser Ausspruch? Es steht ja bei den Propheten geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Das ist göttliche Belehrung, dass wir zu Jesus Christus kommen. Zu dem Mittelpunkt der göttlichen Offenbarung, ja, zur Offenbarung Jesu Christi. Jede Belehrung, die uns nicht zu Christus führt, sondern uns in irgendeine höhere Sphären irgendwie hinbringen will, könnt ihr vergessen. Und wenn man diesen Belehrungen bis zum Ende nachgeht, findet man da Jesus Christus? Was findet man dort? Was finden wir am Ende einer Belehrung? Das ist die Frage. Jede Belehrung, die von Gott ausgeht, führt zu Jesus Christus. Sie mündet in ihm. Und da, wo sie in ihm mündet, wird göttliches Leben offenbar, Versöhnung und Heil. Eine Belehrung Gottes ist kein Kopfwissen, keine spezielle Erkenntnis. Eine Belehrung Gottes führt uns dahin, wohin wir gehören, nämlich zu Jesus Christus, unserem Herrn. Und deshalb glaube ich aus völliger Überzeugung, dass wir das Gleichgewicht der göttlichen Belehrung bewahrt haben. Wir sind nicht rechts und links irgendwelchen fantastischen Dingen nachgelaufen, um nicht das Wort Fantasiegebilde gebrauchen zu müssen, sondern haben uns dem Herrn gestellt und möchten im Hause Gottes bleiben immerdar, möchten zu einem Tempel Gottes werden, in dem die Bundeslade sich befindet. Menschen, die das Wort Gottes in sich tragen, die es aufgenommen haben, die zu Jesus Christus zurückgekommen sind, der ja das Wort ist und von dem alles ausgeht, denn durch ihn und zu ihm ist alles geschaffen worden, was geschaffen wurde. Wie schon gesagt, in ihm hat's den Ursprung, in ihm die Vollendung. Und deshalb legen wir gar keinen Wert auf eine Belehrung, die von Menschen kommt und die dann Menschen zum Ziel hat, sondern auf die Belehrung, die von Gott ausgeht. Und sie endet nicht bei der Person, durch die Gott sie ergehen lässt, sondern führt zu Jesus Christus, unserem Herrn. Und was war mit Johannes? Hat er auf sich gewiesen? Man kam zu ihm und hat ihn gefragt, ob er es sei. Und das ja sicherlich, weil sein Dienst damals einmalig war. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, steht geschrieben, Vers 20. Da bekannte er unverhohlen und erklärte offen, ich bin nicht Christus. Sie fragten ihn weiter, was denn? Bist du Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Welch ein wunderbares Zeugnis. Es gibt keine Bibelstelle, die von solch großer Bedeutung ist für die letzte Verheißung, dass Gott den Propheten Elia senden wird, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, wie diese, die wir eben gelesen haben. Er wird gefragt, bist du Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Hat er gelogen oder hat er die Wahrheit gesagt? Es ist einfach für Menschen zu reden, wenn sie an Gott vorbeireden. Wo ist göttliche Belehrung? Doch nicht außerhalb des Wortes, sondern innerhalb des Wortes. Und nicht nur auf einer Bibelstelle gegründet, sondern auf dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Eine Bibelstelle kann jeder nehmen, selbst der Teufel, und kann dem Herrn sagen, es steht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Stein an keinem Stein stoßest. Da war ja nicht der Fuß, der sich gestoßen hätte, sondern wäre der Herr herabgesprungen, dann wäre sicherlich der ganze Leib in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Feind kann einzelne Bibelstellen nehmen, sie aus dem Zusammenhang reißen und dann ist das Durcheinander perfekt. Aber der allmächtige Gott hat seine Knechte und Propheten gesandt, hat ihren Mund geleitet, ihre Worte geformt und sie haben sie ausgesprochen im Namen des Herrn. Und dasselbe trifft bis auf diese Tage zu. Und wenn Bruder Brenhim in der einen Predigt betete, o Gott, du bist heute noch derselbe, der damals den Löwen den Rachen schloss, als Daniel hineingeworfen wurde, schließe meinen Mund, wenn ich etwas sagen sollte, das du nicht gesagt haben möchtest. Wie demütig, aber wie ernst hat dieser Mann es genommen. Schließe meinen Mund, wenn ich etwas sagen sollte, das nicht recht wäre vor dir. Hier hat Johannes auf die Frage, bist du Elia, geantwortet, nein, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Er war ein Prophet, aber nicht der Prophet, von dem Mose gesagt hatte, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Er hatte die Fragen ganz genau verstanden und hat sie ganz genau beantwortet. Und dann heißt es weiter, das sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns gesandt haben, eine Antwort bringen. Wofür gibst du dich selbst aus? Da antwortet er, ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft. Bahnet dem Herrn einen Weg, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Wie wunderbar. Er wusste, die erste Frage, die zweite Frage und so weiter trifft nicht auf mich zu. Aber er schämte sich nicht, mit Ja zu antworten, als er gefragt wurde, wer bist du? Und dann hat er sich auf das Wort berufen, das der Prophet Jesaja ausgesprochen hatte. Ihr Lieben, wir leben in der gleichen Zeit. Wenn die Dinge klar geäußert wurden, die in dieser Zeit gemäß dem Worte Gottes geschahen, dann nicht, um einen Menschen hervorzuheben, sondern, wie hier gesagt wurde, bahnet dem Herrn einen Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Dasselbe geschah durch den letzten Dienst, durch den prophetischen Dienst, den Gott geschenkt hat. Damals blieben die Menschen nicht an Johannes hängen, sondern folgten dem Herrn nach. Er konnte auf den Heiland zeigen und sagen, da ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Ihr Lieben, auf unsere Zeit übertragen und angewandt bedeutet das für mich und für dich. Erstens, dass wir mit göttlicher Klarheit aufgrund des Wortes alles das gehört haben, was für diese Zeit verheißen wurde. Und dass mit derselben Klarheit der Hinweis auf den Herrn, ja auf die Wiederkunft des Herrn, uns gegeben wurde. Drittens, dass der Mann, den Gott besonders benutzte, sich nicht schämte, das auf ihn zutreffende Wort hervorzuheben und zu betonen. Sei es aus dem Propheten Malachi, sei es aus Offenbarung 10,7 oder andere Bibelstellen, sind betont worden, alles, auf das die Schrift erfüllt werde. Und auf das alle, die von Gott gelehrt werden, zu Jesus Christus kommen. Das ist die Hauptsache der göttlichen Belehrung. Alles, was in die Nachfolge von Menschen führt und der Einsatz für sie und um sie, hat das Ziel total verfehlt. Ein Mensch, der von Gott gelehrt wurde, findet zu Jesus Christus und kommt zu ihm und wird alles das, was ihm Worte verheißen wurde, hören, von Herzen glauben und wird es erleben. Möge Gott uns alles segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Ich danke dir von ganzem Herzen,
mein Gott, ja,
für deine unermessliche Gnade,
oh Gott,
für deine Treue,
oh Jesus,
für dein Erbarmen,
oh Herr,
für dein Reden,
mein Gott,
für dein Wirken,
ja,
Herr,
mein Gott,
für alles,
ja,
was du tust,
ja.
Und gemeinsam danken wir dir,
oh Jesus,
dass du uns in, ja, deiner Gnade,
oh Gott,
und in deinem Worte,
ja, Herr,
erhalten hast,
ja,
Gemeinsam stellen wir uns zu deiner Verfügung,
O Jesus,
als Tempel Gottes, als Gemeinde des Herrn.
Jesus,
Möge dein Wort,
O Gott,
in uns hineingelegt worden sein.
Mein Gott.
Und komme du mit deinem
O
Geist.
O Jesus.
Mache es lebendig.
O Gott.
Damit nicht wir es sind,
Nein.
etwas tun.
Nein.
Sondern deine Kraft,
O Gott,
die dein Wort in uns lebendig macht
ja.
und es als Wahrheit bestätigt.
O Gott.
Herr, wir bitten für alle,
o Gott,
die nicht hier sein können
heute, ja.
für alle Zerstreuten.
Ja.
Segne Geschwister Schmidt
mein Gott, ja.
in Österreich.
Ja.
Segne alle Geschwister dort,
ja.
o Herr.
Ja.
Segne in der Schweiz.
O Jesus.
Segne in ganz Europa.
Ja, Herr.
In der ganzen Welt.
Ja.
Treuer Gott.
O Jesus.
Wir erwarten.
Mein Gott.
Dass du dich.
Jesus.
Als der Lebendige bezeugst.
Ja, Herr, als der Wahrhaftige.
Du hast die Verheißung geschenkt.
Gegeben, o Gott.
Und du wirst es
tun. Tun, ja.
Anbetung deinem
Namen.
Amen.
Amen. Amen.